Radio Slowakei International. Rund um die Welt, die Slowakei hautnah.
Guten Tag, heute Nachrichtenstudio Juraj Gigac.
Nachrichten.
Slowakische Regierung will preisgünstiges Gas beziehen. Offener Brief gegen prorussische Politik. Katasteramt weiterhin lahmgelegt. Am Donnerstag hat sich der slowakische Ministerpräsident Robert Fico mit dem europäischen Kommissar für Energie Dan Jurgensen getroffen, um über die Lage nach dem ausführenden Gastransit über die Ukraine zu diskutieren. Beide Seiten einigten sich darauf, eine Arbeitsgruppe zu bilden. Während die Europäische Kommission die sichere Gasversorgung nicht bedroht sehe, sagte die slowakische Wirtschaftsministerin Denisa Sakova, dass die Slowakei alles für die Wiederherstellung des Gastransits unternehmen werde. Ziel sei es, preisgünstige Energie für slowakische Haushalte und Industrie sicherzustellen. Premier Fico wiederholte seine Drohungen, die Slowakei könne jegliche humanitäre Hilfe für die Ukraine stoppen. Marek Janiga von der NGO United for Help weist darauf hin, dass die Hilfe aus dem Slovak Aid Programm für die Ukraine seit dem Amtsantritt der Regierung Fico bereits auf ein Drittel reduziert worden sei. Die Vorsitzenden der drei parlamentarischen Oppositionsparteien PS, SAS und KDH haben in einem offenen Brief den slowakischen Staatspräsidenten Peter Pellegrini aufgefordert, sich mit ihnen zu treffen, um die außenpolitische Ausrichtung des Landes zu erörtern. Als problematisch sehen sie die Reise des Ministerpräsidenten Robert Fico nach Moskau sowie dessen Äußerungen über die Notwendigkeit einer Neudefinition der slowakischen Außenpolitik. Schwerwiegende Probleme nach dem Cyberangriff auf das Informationssystem des Katasteramtes melden mittlerweile nicht nur Immobilienbüros, Notariate oder Banken, sondern auch die Vereinigung der Städte und Gemeinden. Die Opposition fordert den Innenminister zum Rücktritt auf. Dieser lehnt das ab und sagt, dass die Verantwortung beim Amt für Geodäsie, Kartografie und Kataster liege. Nach der Sitzung des Sicherheitsrates informierten Landwirtschaftsminister Richard Takács und Innenminister Matusz Utaj-Eshtok die Öffentlichkeit, dass es sich zwar um einen der größten Cyberangriffe in der Geschichte des Landes handle, aber entgegen den Behauptungen der Opposition keine Verluste drohen würden. Eine ähnliche Attacke habe demnach auch Russland erlebt. Die Nachrichten entstammen Meldungen der slowakischen Presseagentur TASR.
Tagesthema.
Nach der Unterdrückung des slowakischen Nationalaufstands im Herbst 1944 haben deutsche Einheiten und ihre slowakischen Gehilfen mit massiven Repressalien begonnen. In der Woche zwischen dem 4. und dem 11. Januar gedenkt die Slowakei des 80. Jahrestages des Massakers in Nemecka. Auf bestialische Art und Weise wurden hier zwischen 450 und 900 Menschen ermordet, darunter Juden, Roma und Antifaschisten. Die ersten Massenhinrichtungen fanden in Kremnička bei Banská Bystrica statt. Hier wurden in den Panzergräben an die 700 Menschen ermordet. Was folgte, schildert der Historiker und früherer Direktor des Museums des slowakischen Nationalaufstands, Stanislav Mičau. Dann war aber der Boden zugefroren und man suchte nach einer Alternativlösung. Man entschied sich für den Kalkofen im nahegelegenen Nemecka. Die Opfer wurden vor dem Ofen erschossen oder manchmal auch bei lebendigem Leibe in den Ofen geworfen. Die Asche wurde im Fluss Hron entsorgt, sodass die genaue Identifizierung der Opfer unmöglich war. Um den Geruch brennender Menschenkörper zu kaschieren, wurde auch Asphalt in den Ofen gegossen. Das Morden geschah unter Aufsicht des deutschen Einsatzkommandos 14 mit dessen Befehlshaber Georg Häuser. In der Hauptrolle agierten allerdings die Mitglieder der Bereitschaftstruppen der Linkergarde aus Považská Bystrica unter Leitung von Vojtěch Hora. Juraj Lepiš, Historiker des Museums des slowakischen Nationalaufstands, präzisiert. Mit der Idee, die Körper zu verbrennen, kamen die Slowaken. Und auch den primären Akt der Überwachung und der Liquidierung übten Slowaken aus. In den 1950er Jahren wurde ein Teil der Täter von einem Gericht verurteilt. Einige erhielten die Todesstrafe. Die hochrangigeren Täter wie etwa Wojciech Horak konnten bei Kriegsende ins nazisichere Ausland flüchten. Ähnlich wie die Ideengeber der Endlösung der Judenfrage in der Slowakei, so zum Beispiel Stanislaw Mečiar, Kulturreferent der Hauptkommandantur der Linkergarde und Chefredakteur der von der Matica herausgegebenen Zeitschrift Slovenske Pohľady. Zusammen mit 14 weiteren Kulturexponenten hat er 1940 das sogenannte Lomnica Manifest verabschiedet, mit dem sich der slowakische Kriegsstaat zum Nationalsozialismus bekannte. Stanislaw Mečiar schrieb damals, die Regierung der nationalsozialistischen Ausrichtung führt im Kulturleben das definitive Säuberungswerk durch, damit bei uns die gescheiterten Ansichten nicht mehr geduldet und die liberal-jüdischen Ansichten nicht mehr verbreitet werden. Unter Mečiars Leitung wurden in der Zeitschrift antisemitische Texte veröffentlicht. Nach der Niederschlagung des Aufstands schrieb er, die Begebenheiten, die sich in der Slowakei Ende August dieses Jahres entfachten, schlugen uns wie eine lebendige Peitsche. Der Aufstand ist eine widernatürliche Tat. Einige der Literaten, die hier damals ihre judenfeindlichen Texte veröffentlichten, wie etwa der Dichter, Vorsitzende des Schriftstellerbunds und Angestellte des Innenministeriums in der klerikal-faschistischen Slowakei Valentin Beniak, sind nach der Wende zum kaum kritisch reflektierten Teil der Schullektüre geworden. Nach Beniak sind Straßen in 5 slowakischen Gemeinden, darunter auch in Bratislava und Košice, sowie ein Rezitationswettbewerb in seinem Geburtsort benannt.
Radio Slowakei International.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, derzeit führen wir eine Online-Umfrage durch, um von Ihnen mehr darüber zu erfahren, wie Sie uns technisch empfangen und inhaltlich wahrnehmen. Die Umfrageergebnisse werden in anonymisierter Form ausgewertet. Wir sammeln keine persönlichen Daten. Die Beantwortung der Fragen dauert circa 5 Minuten. Über Ihre Mithilfe würden wir uns freuen, denn wir wollen auch weiterhin für Sie die Slowakei in aller Welt bekannt machen. Bitte besuchen Sie hierfür unsere Webseite unter https://deresi.rtvs.sk/projekte/umfrage. Vielen Dank.
Dobrý deň und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim deutschsprachigen Magazin von Radio Slowakei International. Schön, dass Sie wieder auf unserer Welle sind. Heute stellen wir Ihnen die Schriftstellerin Hanna Gregorova vor, die als eine der ersten Feministinnen der Slowakei gilt. Und im Anschluss daran begeben wir uns auf die Spuren von Bratislavas verschwindender Vorstadt Podhradie, dem Schlossgrund. Wollen wir aber auch schon loslegen. Eva Miederska Mischpult und Jürgen Rendler Mikro sind Ihr heutigen Begleiter und wünschen angenehmes Zuhören.
Radio Slowakei International.
Schriftstellerin, Intellektuelle, Frauenrechtlerin und Organisatorin des kulturellen Lebens. Dies sind nur einige der Bezeichnungen, die auf Hanna Gregorova zutreffen. Geboren im Januar 1885 in eine Färberfamilie in Martin, entwickelte sie bereits früh ein Bewusstsein für die Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft und begann sich bald für ihre Gleichberechtigung zu engagieren. Anlässlich ihres 140. Geburtstags hat ihr das Stadtmuseum Bratislava eine umfassende Schau gewidmet, die Einblicke in ihr Leben und ihr vielfältiges Schaffen bietet. Durch die Ausstellung, die schlicht den Titel Hanna trägt, führt uns nun deren Co-Kuratorin Jana Jablonicka-Sesulova.
Hanna Gregorova kann der heutigen Gesellschaft einen interessanten, kritischen Spiegel vorhalten. Denn die Ansichten, die sie damals in der Gesellschaft durchgesetzt hat, sind auch heute noch aktuell. Wir können sie hierzulande auch als die erste Feministin im modernen Sinn betrachten, denn sie hatte keine Angst davor, bestimmte Missstände zu benennen. Sie bemühte sich, auch der Öffentlichkeit zu vermitteln, dass es dabei nicht um einen Kampf der Frauen gegen die Männer, sondern um die Gleichberechtigung, etwa im Bereich der Arbeit oder der Bildung ging. Und gerade letztere war für sie ein Schlüsselthema.
Dabei hatte sich das Ausstellungsteam zum Ziel gesetzt, Gregorovas Lebensgeschichte so zu vermitteln, dass sich die MuseumsbesucherInnen in ihre damalige Welt hineinversetzen können. Die Welt einer Frau, die trotz aller Hindernisse auf natürliche und ungezwungene Weise die Grenzen des Privaten und Öffentlichen überschritten hat. Mal als perfekte Gastgeberin, ein andermal als Vortragende oder auch als Co-Autorin eines Manifests. Und das alles zu einer Zeit, als dies überhaupt nicht üblich war.
Die ganze Ausstellung folgt nicht etwa einer Zeitachse, sondern wir haben uns bei der Gestaltung bemüht, uns anhand bestimmter Themen zu orientieren. Am Beginn versuchen wir zu zeigen, wie Hannah dargestellt wurde, etwa in Karikaturen, auf Fotos oder Gemälden. Dabei handelt es sich häufig um die Werke von Künstlern, die Hannah gemeinsam mit ihrem Mann Josef Gregor Tajowski finanziell unterstützt hat. Wir haben hier persönliche Gegenstände, Möbelstücke und auch eine ziemlich umfangreiche Bibliothek der Familie, die aus der Sammlung des Museums der Stadt Bratislava stammen. Weitere Exponate haben wir aus der Sammlung des Literatur- und Musikmuseums in Banská Bystrica erhalten. Eine wichtige Quelle war auch die Urenkelin von Hanna Gregorová, Frau Schwarz, die in Prag lebt. Sie hat uns viele persönliche Gegenstände zur Verfügung gestellt.
Die GestalterInnen der Ausstellung verstehen Gregorovas Vornamen Hanna, der der Schau auch ihren Namen gibt, auch als Ausdruck ihrer Emanzipation und der Unabhängigkeit ihres Denkens und ihrer Ansichten. Und diese Hanna sollte in der Ausstellung ganz für sich selbst sprechen, so Jana Jablonicka-Sesulova.
Bei den Exponaten haben wir auch darüber nachgedacht, inwieweit sie eine komplexere Sicht auf ihr Leben ermöglichen. Dabei denken wir etwa auch an Gegenstände, die nicht hier sind und die vielleicht mehr von ihrer Geschichte als Feministin oder öffentlicher Persönlichkeit erzählen könnten. Denn letztlich sind es vor allem typisch weiblich konnotierte Gegenstände, wie etwa Schmuck, die von ihr erhalten sind. Im Gegensatz dazu haben wir kaum etwas in der Ausstellung, das ihre publizistische Tätigkeit dokumentiert. So haben wir etwa keine Schreibfeder oder Schreibmaschine. Somit stellt sich uns die Frage, warum von einer bedeutenden Frau, die ein aktives öffentliches Wirken hatte, lediglich Gegenstände erhalten sind, die sie als Frau zeigen.
Hanna Gregorová steht genauso wie etwa die Schriftstellerin Božena Slaničková-Dimrava exemplarisch für eine Reihe von Frauen, die sich hierzulande bereits Anfang des 20. Jahrhunderts für ihre Gleichberechtigung eingesetzt haben. Dass damals schon allein die Geburt in einen weiblichen Körper massive Benachteiligungen bedeutete, bekam Gregorová bereits von klein auf zu spüren. Ihre Situation beim Aufwachsen der damaligen Gesellschaft können sich die BesucherInnen in einem Raum vergegenwärtigen, der als Hannas imaginiertes Kinderzimmer gestaltet ist.
Wir wollen auch auf das Thema hinweisen, wie schwierig es zu ihrer Zeit für Mädchen war, zu Bildung zu kommen. Dies war auch ein zentrales Bedürfnis für Hanna selbst, denn sie hatte keinen Zugang zu formaler höherer Bildung. Sie hatte sich ihr ganzes Leben lang danach gesehnt und versucht, ihre fehlende Bildung durch verschiedene Aktivitäten zu kompensieren. Außerdem steht dieses Zimmer dafür, dass auch Frauen von heute in ihrem Leben nur wenig persönlichen Raum zur Verfügung haben, in dem sie ungestört von ihren gesellschaftlich auferlegten Pflichten schaffen können.
Heute haben wir die Möglichkeit zu studieren, aber wie viel Mühe hat uns dies gekostet? Eine gebildete Frau ist verpflichtet, kulturell und öffentlich im Interesse anderer zu arbeiten. Eine Frau von heute soll an einer neuen Epoche der Menschheit arbeiten, in der sie nicht unverschuldet in Armut leben soll. Sie soll für bessere soziale Bedingungen kämpfen. Sie soll mittels Kultur, sozialer Aktivität und Kunst die Form des Lebens füllen, schrieb Hanna Gregorova später in einem ihrer Werke. Jana Jablonicka-Sesolova über deren vielschichtiges Schaffen.
Hanna napísala okolo 15 diel pre dospelých, napísala aj množstvo literárnych diel pre deti. Okrem
Hanna verfasste rund 15 Werke für Erwachsene und schrieb auch eine Reihe literarischer Werke für Kinder. Wir befinden uns nun in einem Raum, den wir literarischen Salon genannt haben. Denn Hanna hat damals in der Villa in Bratislava, die sie Anfang der 30er Jahre gemeinsam mit Josef Gregor Tajowski gebaut hat, einen Salon für angehende Künstler und Literaten organisiert. Bei diesen Abenden, Diskussionen und dergleichen waren viele Persönlichkeiten aus dem tschechoslowakischen Kulturleben zu Gast. Hanna mochte keinen Tratsch, aber sie liebte Diskussionen über Politik und verschiedene Ereignisse in der Welt der Philosophie, Literatur und Kunst.
Čiže to bola politika, dôležité udalosti, ktoré sa diali vo svete, filozofia, literatúra, umenie.
Hanna Gregorova sparte nie mit Papier und Tinte. Ihr Hauptgenre war die Prosa. Sie reagierte in ihren Texten auf aktuelle gesellschaftliche Themen und wies auf Unrecht und soziale Probleme hin. Besonders charakteristisch für sie war ihre Offenheit für alles Neue, die sich auch in ihrem literarischen Schaffen widerspiegelte. Trotz ihres mannigfaltigen Werks und gesellschaftlichen Engagements steht ihr Schaffen auch heute noch meist im Schatten jenes ihres Ehemanns Josef Gregor Tajowski. Dessen Tod bedeutete für sie auch das Ende ihres Lebensabschnitts in Bratislava.
Hanna sa odsťahovala z Bratislavy v roku 1940 po Tajovského smrti.
Ona odchádza za Hanna zog 1940 nach dem Tod von Tajovský zu ihrer Tochter nach Prag. Die Villa in der Tajovskystraße 8 befindet sich nicht mehr im Besitz der Familie. Wir haben uns auch bemüht, die Menschen, die dort heute leben, zu kontaktieren. Jedoch fiel ihre Antwort darauf, ob dort noch etwas von der Familie Gregor erhalten ist, negativ aus.
Neben ihren vielschichtigen Aktivitäten in Bratislava wirkte Hanna Gregorova auch eine Zeit lang beim slowakischen Rundfunk, wo sie durch ihre Stimme vor allem Heranwachsenden vertraut wurde.
Hanna v roku 1928 až 1930 chodila do radiožurnálu čítať vlastne pre deti.
Hanna las von 1928 bis 1930 im radiožurnál Märchen für Kinder. Diese liebten damals ihre Tante Hanna und schrieben ihr auch Briefe, von denen wir auch einen hier in der Ausstellung haben. Er stammt von zwei Schwestern, die schreiben, dass sie sehr gerne Hannas Stimme hören, ihre Märchen lieben und sich ein Foto von ihrer Tante Hanna wünschen. Dank des Archivs des slowakischen Rundfunks haben wir auch einige Aufnahmen erhalten, auf denen Hanna diese Märchen liest. Und eine davon können auch die Besucher in unserer Ausstellung hören.
Tu sme si dovolili aj pustiť, aby si ľudia mohli autenticky vypočuť.
Soweit Jana Jablonicka-Sesulova abschließend über die von ihr mitgestaltete Ausstellung Hanna, die der frühen slowakischen Feministin Hanna Gregorova gewidmet ist. Sie ist bis Ende August dieses Jahres im Stadtmuseum Bratislava zu sehen.
Radio Slowakei International. Hautnah dran.
Eingebettet in den schmalen Uferstreifen zwischen Donau und Burgberg befanden sich in Bratislava von einst die Siedlungen Zuckermandl und Weidritz. Heute erinnert nur noch wenig an diese von Mythen und Legenden umrankte Vorstadt Podhradie, zu Deutsch Schlossgrund. Eingeläutet wurde der Niedergang dieses durch Ungarisch, Deutsch und Slowakischsprachige Bewohner aller Konfessionen geprägten Viertels durch den Zweiten Weltkrieg. Fast völlig ausgelöscht wurde es schließlich mit dem Bau der neuen Donaubrücke und der Stadtautobahn in den 1960er und 70er Jahren. Heute ist die Umgebung von einer von Bratislavas Großbaustellen geprägt, für die sogar ein Teil der Felsen des Burgbergs abgetragen wurde. Entstehen soll dort der neue Stadtteil Vidrica, mit dem das Versprechen des Developers einhergeht, an die reiche Tradition des Orts im Herzen Bratislavas anzuknüpfen und das Beste für ein vollwertiges Stadtleben zu bieten. Ob diese Versprechen auch eingelöst werden können, bezweifeln viele der BewohnerInnen der Hauptstadt. Zu den Kritikern des Projekts zählt auch der Architekt Michal Boga, der auch zur Geschichte des Schloss Gonski geforscht hat.
Den Schlossgrund von Bratislava kann man bereits auf den ältesten Karten sehen, die die Stadt Bratislava und ihre weitere Umgebung darstellen. Bereits im 13. Jahrhundert sprach man von einem Suburbium Castre, also einer Vorstadt unter der Burg. Diese bestand wiederum aus mehreren Vorstädten, vom Zuckermandel im Osten über den Schlossberg, die Siedlung Weitritz, bis hin zum Stadtteil zwischen dem Burgberg und der mittelalterlichen Stadt. Dabei handelte es sich immer um zwei verschiedene Subjekte. Erst nach dem Abbruch der Stadtmauern Mitte des 19. Jahrhunderts unter Maria Theresia verbindet sich der historische Stadtkern mit seinen umgebenden Vorstädten.
Damals wurden Zuckermandel und Weitritz unter der Bezeichnung Theresienstadt in Pressburg eingemeindet. Geprägt war das Viertel seit eh und je von der Donau. Michal Bogar.
Sie lebten mit der Donau. Es gab hier Händler und Schiffer. Und es gab das sogenannte Ankerhaus, jenes Haus, in dem der Verwalter des Ankers wohnte. Bratislava verfügte nämlich lange über keine Brücke, weshalb eine schwimmende Schiffbrücke die einzige Möglichkeit war, über die Donau zu gelangen. Wenn man diese betreten hat, bewegte sich diese Kette aus Schiffchen, bis man schließlich auf der anderen Seite aussteigen konnte. Dabei hatte der Anker eine ganz zentrale Rolle, weshalb er in diesem Haus auch von jemandem bewacht werden musste. Dieses Haus befand sich laut Zeitzeugen ungefähr dort, wo sich die heutige Fischerzeche befindet.
Gerade die Fischer waren hier früher ausgesprochen stark vertreten. Einen besonderen Stellenwert genoss damals der riesige, auch Donauwal genannte europäische Hausen. In der Umgebung von Bratislava lagen früher die wichtigsten Laichgründe des Wanderfisches. Über die Bedeutung der Fischer des Schlossgrunds erzählte auf ihre Sie in den 90ern auch die Alt-Pressburger Historikerin Katharina Löffler, und zwar in der beliebten Reihe Spaziergänge durch das alte Pressburg.
Da lebten hauptsächlich die Fischer. Sie haben ihre Häuser dort gehabt, die meisten. Das waren natürlich kleinere Häuser. Man hat auch sehr viel von den Fischen gelebt. Die Fische wurden doch nach Böhmen, nach Mähren und überall hin exportiert, würde ich nicht sagen, denn das war alles doch die Monarchie. Aber immerhin sehr weit hat man die Fische geschickt. Man durfte auch sonst fischen. Das war sein Hobby von einigen Menschen gewesen, dass man ist zu der Donau gegangen, fischen, immerhin auf der anderen Seite. Das war viel besser, denn dort sind Treppen gewesen, man hat sich heruntersetzen können. Also es war eigentlich einfacher.
Ein Teil des Schlossgrunds, der Zuckermandel, hat bereits vor einigen Jahren eine viel diskutierte Wiederauferstehung als modernes Büro- und Geschäftsviertel erfahren. Spuren des historischen Stadtteils sucht man dort jedoch bis auf seinen Namen vergebens. Und auch woher dieser stammt, ist eines der Rätsel der ehemals dreisprachigen Stadt, so Löffler.
Warum und von wo der Name Zuckermandel kommt, kein Mensch weiß es. Niemand wirklich. Ich bin manchmal im Kontakt mit Historikern. Niemand weiß es. Es steht nämlich nirgends geschrieben, warum es Zuckermandel heißt. Das ist ein deutscher Name, das ist klar. Das ist zu verstehen. Denn bis Ende des 19. Jahrhunderts, die Stadt war hauptsächlich deutschsprachig und evangelisch. Die Stadt so dreisprachig gewesen ist. Man ist so gewöhnt daran gewesen. Jede Weile hat man in einer anderen Sprache gesprochen. Oder sogar sein Esperanto, den Pressburger Esperanto gewesen. Hat man einen längeren Satz gesagt, so war bestimmt war darunter aus Slowakisch, Deutsch und Ungarisch.
den Stadtteil von früher erinnert nur noch eine kleine Häuserzeile entlang der Žižkova, in der auch das Museum der ungarischen Kultur in der Slowakei und gleich nebenan jenes der Kultur der Karpatendeutschen untergebracht sind. Gegenüber trotzt auch noch das kleine barocke Dreifaltigkeitskirchlein der Zeit. Mit den ambivalenten Veränderungen des Stadtteils befasst sich auch der Künstler Peter Bartosch, etwa in seinem Werk Drama Bratislavského Podhradia, einer Collage, die in den Jahren 2010 bis 2017 schuf. Dazu die Kunsthistorikerin Katarina Bajcurová.
Keď si ho pozriete, tak vidíte panorámu Bratislavského hradu, panorámu Bratislavského podhradia. A týmto problémom sa Peter Bartosch zaoberá...
Wenn Sie es betrachten, sehen Sie ein Panorama der Burg von Bratislava und des Schlossgrunds. Diese Problematik widmet sich Peter Bartosch bereits seit mehr als 20 Jahren. Es geht ihm darum, dass diese wertvolle Stadt und Naturlandschaft auf nachhaltige Weise erhalten bleibt und man sich bemüht, ihren sehr besonderen Genius Loci zu finden und zu betonen. Dabei bietet uns Bartosch eine zeitlose und unpolitische Karte der Problematik mit allem, was den Schlossgrund betrifft. Wenn Sie das Werk betrachten, sehen Sie eine sehr eigentümliche Collage aus fotografischem Material, verschiedenen Zeitungsausschnitten und malerischen wie auch Textbeiträgen des Autors. Er eröffnet uns damit eine Art soziologische Landkarte dieser Umgebung im Spiegel ihrer historischen Veränderungen und bietet uns ein fließendes Konzept dessen, was mit diesem Raum in der Vergangenheit passierte und heute passiert. Bartosch war dabei stets bemüht, auch kompetente Personen mit einzubeziehen, die direkt von den Veränderungen dieses Gebiets betroffen sind.
Sind wir auch schon wieder zurück in unserer Rundfunkpyramide in Bratislava. Für heute verabschieden sich Eva Medelska an den Reglern und Jürgen Rendl am Mikro. Danke fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Majte sa dobre.
Unsere Adresse: Radio Slowakei International, Mlynská Dolina, Postbox 55 in 84545 Bratislava, Slowakei. Webseite rsi.sk. E-Mail rsi-german@rtvs.sk.
Že splatím ti raz niečo z toho. Stále ma pochopíš, si ku mne dobrá. Čo som vždy chcel, som si od teba zobral. Niekedy ti všetko raz vrátim. Teba viac niekedy ti všetko raz platím, no ale pravdu povediac dovtedy vezmem si od teba určite stokrát viac. Som tvojim dlžníkom, dlžím ti veľa. Že vždy si mi dávala viac, než si chcela. Dávaš mi úsmevy, pohľady bosky. Som hriešnik, čo pri tebe za každým cíti sa božský.